Aber es gibt natürlich die Lipoprotein-Apherese in Österreich seit 25 Jahren. Und wenn man sich das anschaut, dort, wo diese Substanz eingesetzt wird, das sind diese genetischen Erkrankungen, wo wir also eine schwere ApoB-Störung, in der Regel aber einen LDL-Rezeptordefekt, und Sie sehen, das ist die Ursache für genetisch determinierte Hypercholesterinämien in über 97%. Also alles andere, Gen-of-Function-Mutation und so weiter, spielt relativ wenig Rolle. Also wir gehen in der Regel davon aus, dass wir einen Patienten haben, der hier einen genetischen Defekt hat. Was beim Cholesterin immer das Riesenproblem ist, ist, dass viele glauben, dass das ist relativ einfach. Man bestimmt Cholesterin, Triglycerid, vielleicht noch HDL und LDL, und damit hat man einen Überblick über die Stoffwechselstörung. Und in Wirklichkeit ist es so, dass das natürlich eine relativ diffizile Angelegenheit ist und es wahnsinnig viele Irrtümer gibt. Eine der Irrtümer ist, dass man immer glaubt, wenn ein genetischer Defekt da ist, dass dann das LDL-Cholesterin 700, 800, 1000 und mehr ist. Also wir haben in ganz Europa derzeit keinen einzigen Patienten, der über 1000 LDL-Cholesterin erreicht hat. Es gibt ein zweijähriges Kind in Wien, was jetzt bereits 780 LDL erreicht. Und wir wissen, dass solche Kinder eine extrem kurze Überlebenswahrscheinlichkeit hat, die nicht einmal bis zum sechsten Lebensjahr geht. Was noch dazu kommt, ist, dass wir natürlich sagen müssen, wie bestimmen wir die familiäre Hypercholesterinämie? Brauchen wir ein genetisches Screening? Früher die MSD, so ein MedBed-Programm bezahlt, wo wir die Möglichkeit gehabt haben, Patienten, die sehr, sehr frühzeitig kardiovaskuläre Komplikationen entwickelt haben, dass wir diese Patienten untersucht haben. Aber es geht heute in Österreich, ist es nicht möglich. Wir haben also keine Finanzierung für eine genetische Testung und wir haben auch nicht die Laborkapazität. Wir wüssten nicht, wohin wir das schicken. Und wenn wir es ins Ausland schicken, müssen wir ungefähr 1000 Euro bezahlen für ein Screening, sodass wir heute sagen, es ist auch anhand der LDL-Cholesterinwerte relativ genau abzulesen, ob bei den Patienten das Risiko besteht. Was dazu kommt, früher haben wir immer gesagt, einer von einer Million ist ein Homozygoter, also ein reinerbiger Hypercholesterinämiker, und einer von 500 hat einen heterozygoten Defekt, also eine relativ überschaubare Masse an Patienten. Aber je mehr wir typisieren, je mehr wir Patienten anschauen, desto mehr kommen wir drauf, dass das wesentlich häufiger ist. Wir haben rein in Wien derzeit über 10 Homozygote, das wären schon mehr als eine Million von ganz Österreich. Wir haben aber auch in Vorarlberg 2 Homozygote, und komischerweise sind die Homozygoten, die zwischen Wien und Feldkirch leben, nie entdeckt worden, aber die muss es irgendwo geben. Und das sind solche Kinder, die dann relativ früh an kardiovaskulären Komplikationen versterben. Und wenn Sie sich das anschauen, dann sehen Sie, dass Kinder, wenn sie vor dem 10. Lebensjahr bereits ein LDL-Cholesterin von über 100 haben, in etwa 85%iger Wahrscheinlichkeit einen genetischen Defekt haben, und dann bis zum 20., 25. Lebensjahr haben solche Kinder bereits 250, 270 LDL. Also das LDL ist ein sehr dynamischer Parameter. Und wir sehen das bei den Kindern von unseren sehr jungen Infarktpatienten. Die kommen dann immer wieder und sagen, Gott sei Dank ist mein Kind gesund. Wir waren beim Kinderarzt, der Zweijährige hat nur 130 LDL. Wir schlagen die Hände über den Kopf zusammen und sagen, naja, bis der 20 ist, wird er irgendwo bei 300 haben. Also er hat mit hoher Wahrscheinlichkeit das Problem mitgeerbt. Wenn man sich die Verteilung anschaut, wie häufig so etwas wirklich ist, dann muss man sagen, von Millimol pro Liter, wenn wir mit 40 multiplizieren, haben wir Milligramm pro Deziliter. Und dann sehen Sie, dass wir alles, was über 200 ist, wird suspekt auf einen genetischen Defekt, dass das durchaus etwas ist, was in etwa 2%, 3%, 5% der Bevölkerung auftritt, also mit Sicherheit häufiger ist, als was man das früh angenommen hat. Ganz interessant ist, was die Niederlande aufführt. Es gibt dort einen, der hat vor vielen Jahren begonnen, und die haben mittlerweile 137.000 Niederländer genetische Typisierungen durchgemacht. Und je mehr sie typisiert haben, desto häufiger haben sie genetische Defekte identifiziert, sodass dort heute die Frequenz einer heterozygoten oder homozygoten Hypercholesterinämie bereits bei 1 zu 130 liegt. Also wenn wir mehr typisieren, mehr nachgehen, dann werden wir auch viel mehr Kinder finden oder Patienten finden, die diesen genetischen Defekt aufweisen. Wenn man sich es anschaut, wenn Sie zum Beispiel ein erster Grad Verwandter eines Myokardinfarktpatienten sind, der was dieses Problem vor dem 35. Lebensjahr entwickelt hat. Und sie haben ein LDL-Cholesterin im Alter von 14 Jahren, was bei 200 liegt, ist die Wahrscheinlichkeit fast 100%. Man könnte sich also eigentlich diese genetische Typisierung ersparen. Wenn man sich anschaut, was ist die häufigste Zuweisung zur LDL-Apherese, dann sehen Sie schon, da kommt ein Patient, man sagt, der hat 834 LDL-Gesamtcholesterin, 583 LDL-Cholesterin. Solche Patienten werden uns spontan überwiesen. Wenn wir uns das dann anschauen, weil der Kollege gesagt hat, dann berechne ich das Non-HDL-Cholesterin, da haben wir 791. Sie sehen, das ist etwas, wo man von vornherein sagt, das müsste doch ein schwerer genetischer Defekt sein. Wenn Sie aber die nächste Zeile lesen, dann sehen Sie durchaus, dass bei diesem Patienten die Triglyceride bei 1043 sind. Und das ist das wirkliche Problem. Das ist ein Patient, der vieles hat, aber kein Cholesterinproblem hat, in der Regel oder kein schweres, weil es nichts anderes ist, als dass sämtliche Energie wird in VLDL-Triglycerid hineingepackt. Und dieses VLDL-Triglycerid ist das einzige Lipoprotein, es ist triglyceridreich, enthält aber auch Cholesterinester. Und wenn dieses VLDL-Partikel beim Stoffwechsel gesunden in die Zirkulation hinausgeht, so ist nach 12 oder bis 15 Minuten bereits 50% metabolisiert. Also es geht wahnsinnig rasch, dass hier die Triglyceride abgespalten werden, damit wird dieses Lipoprotein-Partikel immer kleiner und zum Schluss ist mehr LDL-Cholesterin drinnen, also mehr Cholesterinester drinnen und es ist aus diesem VLDL-Triglycerid das LDL-Cholesterin entstanden und das ist die Ursache, warum die gesamten Diätmargarinen, alles was man Fett zugeführt hat, wird natürlich in der Leber in VLDL umgewandelt und führt letztendlich, dass das LDL-Cholesterin ganz selbstverständlich ansteigt. Und bei solchen Patienten wie der erste, der das metabolische Syndrom hat, der hat vermindert Lipoprotein-Lipase. Das heißt, er braucht zum Stoffwechsel seiner Triglyceride braucht er nicht 12 oder 15 Minuten, sondern er braucht 8, 12, 14, 16 Stunden. Und das heißt, ein guter Teil dieser VLDL bleibt dort, wo die IDL sind, diese Intermediate-Density Lipoproteine. Das ist einfach ein Hardshot abgebautes VLDL-Triglycerid. Und das bestimmt aber das Labor bereits zum großen Teil als LDL-Cholesterin. Und damit haben wir einen LDL-Patienten, den wir ganz sicher nicht wollen und ganz sicher nicht behandeln werden. Wenn man sich anschaut, die ganzen Medikamente, was es gibt, so finde ich durchaus etwas im Kontrast zu meinem Vorredner, dass durch das Ezetimibe wir wieder einen Resorptionshemmer haben, der durchaus sehr verträglich ist und ganz interessant ist, dass die Firma immer so ganz kuriose Studiendesigns macht, dass man das LDL-Ausgangswert von 95 nimmt, dann in der Statingruppe auf 71 kommt und in der anderen Gruppe auf 56 kommt, dann dauert es sehr lange, bis Sie irgendetwas messen können. Aber ich finde, es ist eine Bereicherung in der Therapie, gerade dort, wo relativ geringe Statindosen toleriert werden. Das Mipomersen ist in Europa mittlerweile schon wieder verboten. Das Lomitapib, das Lipidtransferprotein, Inhibitor hat also Jahrestherapiekosten von $150.000, wird also nicht sehr häufig eingesetzt werden, wirkt aber bei homozygoter familiärer Hypercholesterinämie und ist damit nicht ganz uninteressant. Wenn man sich es anschaut, dann natürlich muss man sagen, immer wenn wir an die Atherosklerose herangehen, es ist uninteressant, ob solche Patienten 300 oder 170 LDL haben. Es geht darum, wie ist ihre kardiovaskuläre Situation. Also ist die Atherosklerose ein progredienter Prozess, dann haben wir die Notwendigkeit, sehr früh und sehr aggressiv am Lipidsektor zu intervenieren. Ist aber das so, dass sie die Atherosklerose, wir haben Patienten, die relativ hohe Werte haben und 40, 50, 60 werden und keine Atherosklerose entwickeln, dann ist es durchaus so, dass man solche Patienten auch nicht adäquat therapieren sollte. Was vielfach unbekannt ist, ist, dass zum Beispiel jeder Zweite, der eine genetisch determinierte Stoffwechselstörung hat, auf Basis seiner Atherosklerose, also sowohl beim LPKNA als auch beim LDL, Aortenklappenstenosen entwickelt. und weithin unbekannt ist, dass jeder 60-Jährige, der eine Aortenklappenstenose entwickelt, als einzige Ursache oder als Hauptursache eine Fettstoffwechselstörung mitbringt. Das bedeutet aber auf der anderen Seite, wenn wir Patienten haben, die 60, 65 Jahre alt sind, dass wir immer in diese Richtung denken müssen, dass solche Patienten auch solche Risikofaktoren mitbringen. Wenn man sich das anschaut, dann ist es so, dass man sagt, wem sollten wir jetzt behandeln? Dann ist es so ganz klar, alles, was Triglyceride sind, ist Diät, ist Sport. Wir sollten nie unterschätzen die Potenz, was in einem Insulinsensitizer drinnen steckt. Also wir behandeln relativ viel schwere Hyperlipoproteinämien, also wo primär die Triglyceride erhöht sind, mit solchen Substanzen, aber niemals mit LDL-Apherese. Also Triglyceride, es würde keinen Sinn machen, wenn ich in 4 Stunden B auf 30% absenke und die Halbwertszeit nach einer Stunde habe ich 80% wieder in der Zirkulation, würde nichts bringen. Das nächste ist, dass wir bei dem LDL-Cholesterin sagen, primär geht es um die Sekundärprävention. Die Austrian-Apheresis Association bemüht sich seit einem Jahr in der Wiener Klinischen Wochenschrift einen Konsens, der mit allen Apheresezentren abgesprochen ist, zu publizieren. Es gibt einen Reviewer, der also 6-mal immer wieder den gleichen unsinnigen Einwand bringt und der Editor ist nicht in der Lage, sich darüber hinwegzusetzen. Aber wir haben jetzt durch den Wechsel im Editorial die Hoffnung, dass da was weitergeht. Wenn man sich das anschaut, dann ist das die homozygote Hypercholesterinämie. Also die unteren 13 Patienten, die in Wien behandelt wurden, Sie sehen, das sind die Xanthome, die sehr ausgeprägt sind. Diese Hand, diese Xanthome, die deformierenden an der Hand, das ist ein junger Patient aus dem Libanon, wo es die Häufigkeit ist, dort ungefähr 1 zu 500.000 haben sie Homozygote, also wesentlich häufiger. Und was Sie hier noch sehen, das ist eine LAD, also eine Koronararterie bei einem 4,5-jährigen Kind, das einem Myokardinfarkt verstorben ist, mit einer genetischen homozygoten familiären Hypercholesterinämie. Sie sehen, das ist der jüngste Infarktpatient in Österreich mit 4,5 Jahren. Aber der jüngste in Wien ist 11 Jahre gewesen, was natürlich auch nicht wesentlich erfreulicher ist. Warum wir diese Patienten relativ spät entdecken oder kaum entdecken, ist nach wie vor ein Problem, an dem gearbeitet wird. Dann gab es dieses Jahr und diese erste Untersuchung, die der Thompson durchgeführt hat, er hat einfach Geschwister genommen, die alle eine homozygote Hypercholesterinämie gehabt haben und die einen hat er mit Plasmaaustausch behandelt. Und die anderen, die haben einfach ein Los gezogen und der andere musste nichts tun, außer die übliche Diät, was es sonst an Resorptionshemmern damals gegeben hat. Und wenn man sich das anschaut, da sieht man, dass alle, die was behandelt waren mit Plasmaaustausch, nach einer gewissen Zeit noch gelebt haben, während die anderen zu 100% verstorben ist. Also so ein Studiendesign könnte man heute nicht mehr durchführen, aber es war für den Beginn der LDL-Apherese natürlich extrem wichtig, dass man gesehen hat, wenn man das entfernt, dann kann man durchaus eine wesentlich bessere Überlebenswahrscheinlichkeit bei den Patienten erzielen. Ich greife jetzt zurück auf die Daten, was die Deutsche Gesellschaft, die ein Lipidregister nach 2 Jahren aufgestellt hat und die sehr gejammert haben, dass bei ihnen 2 Jahre gedauert hat, bis sie das überall durchgebracht haben und die Finanzierung bekommen haben. Ich habe sie beruhigt und habe gesagt, wir haben nach einem Jahr noch nicht einmal unseren Konsens durchgebracht. Ja? Sie sehen aber hier, dass Statine, Ezetimibe, Anionenaustausche hier zwingend vorgegeben sind. Also alle diese Patienten, die vor der Apherese und erst dann, Sie sehen aber Mipomersen, ist in Europa schon weg vom Markt, auch nicht mehr in Studien eingesetzt, die Nikotinsäure ist gestorben, sodass das Spektrum relativ gering ist, wo wir solche Patienten vortherapieren. Wenn dann das LDL-Cholesterin bei denen noch über 100, bei uns über 130 ist und die kardiovaskuläre Erkrankung progredient ist, dann ist die Indikation für die LDL-Apherese gegeben. Sie sehen hier das Design, wie das ausschaut. Es ist so, dass wir eigentlich alle Behandlungen über periphere Venen durchführen. Also das ist ein Kind, da ist er 8 Jahre, aber der ist mit 6 Jahren mit 85-prozentiger Karotistenose und auch beginnender bereits Aortenklappenstenose dann an die Apherese gekommen und der ist jetzt 18 Jahre Und es wurden also in dem Zeitraum 3 Behandlungen abgebrochen, weil wir die Venen verstochen haben. Also Sie sehen, es geht eher in die Richtung, es gibt keine schlechten Venen, nur schlecht stechendes Personal. Also man schafft es auch bei Kindern über lange Zeit, dass man so eine Apherese mit Dialysenadeln, das sind 16 Gauknadeln, die wir hier verwenden, über lange Zeit durchführen können. Und je öfter so eine Vene punktiert wird und der Volumensbelastung ausgesetzt ist, desto besser ist die Kapazität dieser Venen. Und Sie sehen dann hier, das ist ein System, wo wir primär Plasma separieren, das Plasma dann über Säulen schicken, wo scharfe Antikörper gegen Apolipoprotein B drauf sind. Und die binden natürlich jedes Lipoprotein vom VLDL über das LPGNA bis zum LDL, was an der Oberfläche ApoB aufweist. Und damit können Sie bei einer Behandlung fast x-beliebiges LDL absenken. Unser Ziel ist größer 70 oder zumindest in der Regel größer 80% abzusenken. Der große Nachteil ist, innerhalb von 8 Tagen haben Sie ungefähr 90% des LDL wieder resynthetisiert und das ist wieder hier im Blut und Sie müssen zur nächsten Behandlung schreiten. Das ist dann ein Vollblutsystem, was eine deutlich kürzere Behandlungsdauer hat, aber auch etwas teurer und nebenwirkungsreicher ist. Und wenn Sie sich das jetzt anschauen, weil der Professor Sinziger gesagt hat, die EMEA fordert mittlerweile von den PCSK9-Hämmern, dass sie Vergleichsstudien mit der Apherese machen. Und wenn Sie sich das oben anschauen, dann sehen Sie, dass durch die Apherese faktisch nach kurzer Zeit fast alle kardiovaskulären Events verschwinden. Und ich mache das jetzt 25 Jahre, habe über 40 Patienten im Programm oder im Programm gehabt. Und wenn man sich das anschaut, wir haben also 3 Infarkte in 25 Jahren. Also mit dem ist es nicht möglich, wenn man sich jetzt bei dem europäischen Advisory Report uns einmal ausrechnen lassen von einem Statistiker, wir müssten also weltweit alles Apherese-Patienten in einem Bot als Vergleichskollektiv haben. Wir müssten mindestens 10 Jahre vergleichen, sodass wir zu einer Aussage kommen würden, dass die PCSK9-Hämmer etwa vergleichbar effektiv werden. Also ich hoffe, dass man so eine Hürde nicht einzieht. Und Sie sehen aber, dass das natürlich extrem dann verzögert ist, die vaskuläre Komplikation. Das nächste, was dann ist, ist natürlich diese LPKNA. Das LPKNA haben wir früher gesagt, das sind ganz wenige Patienten, die das haben. Dann sind wir mal hergegangen und haben uns alle Patienten angeschaut, die vor dem 40. Lebensjahr einen Myokardinfarkt haben, wo wir eigentlich keinen klassischen Risikofaktor finden. Und ganz eigenartigerweise sind das sehr, sehr viele Frauen, die um das 35. Lebensjahr ihr erstes major kardiovaskuläre Event aufweisen. Und wenn man die fragt, nehmen Sie die Pille, rauchen Sie, sind Sie übergewichtig, haben Sie einen Hypertonus? Sie kriegen immer die Antwort nein. Und trotzdem haben wir diese Infarkte. Und wenn man dort nachschaut, dann finden wir diese Patienten, die dieses hohe LPKNA haben. Und auch die Gefäßstation bei uns im Haus, die Angiologie, die hat 800 Patienten konsekutiv angeschaut, die mit Gefäßproblemen dort aufgenommen wurden. Und wir haben gesehen, dass ein riesiger Prozentsatz ein erhöhtes LPKNA hat, sodass wir heute davon ausgehen, dass das einer der häufigen Risikofaktoren ist, die wir therapeutisch derzeit nicht behandeln können. Und wenn wir solche Patienten dann in eine Studiengruppe hineinnehmen und Sie sehen, das ist wieder dieses deutsche Apherese-Register, dann sehen Sie, dass im Vergleich zu dem, was die vorher für Anzahl an kardiovaskulären Events haben und was dann danach passiert, dass plötzlich diese Patienten keine kardiovaskulären Komplikationen mehr bringen. Und das ist dann multiples gemacht worden. Sie sehen hier die Nebenwirkungen der Apherese, da will ich drüber gehen. Das wollte ich Ihnen nur zeigen, was die Holländer machen, die sich voll auf die Diagnostik spezialisieren. Sie haben mittlerweile 90 homozygote Patienten identifiziert. Sie wissen, geben Ihnen die Diagnose, aber behandeln tun Sie nur 6 in ganz Holland. Also hier wurde ungefähr 1 Milliarde für die Diagnostik investiert. Für die Therapie haben Sie aber kein Geld. Das, glaube ich, ist nicht der richtige Weg. Wenn man sich das LPKNA anschaut, dann ist es ein Lipoproteinpartikel, was eigentlich nichts anderes ist als ein LDL-Partikel. Und rundherum ist eine Seitenkette drauf, das Apolipoprotein A, was dem Plasminogen extrem verwandt ist. Und darum haben diese Patienten nicht nur atherosklerotische Komplikationen, sondern sie haben, wenn sie sehr hohe Werte haben, auch vermehrt thromboembolische Komplikationen. Und wenn man sich das einmal angeschaut, wenn solche Leute Langstreckenflüge machen, finden wir, dass sie das zehnfache Risiko haben, dass sie am Zielflughafen mit einer Pulmonalembolie aufwachen. Also ist durchaus auch eine thrombogene Eigenschaft. Und das war dann die Arbeit, nachdem wir also jahrelang mit den Deutschen immer beieinander gesessen sind und ein Studienprotokoll mit Apheresie ausgearbeitet haben, hat die Beate Jäger in aller Ruhe ihr Kollektiv betreut und hat dann diese Arbeit publiziert. Und Sie sehen, dass ganz egal, also Major Cardiovascular Events, Myokardinfarkt, alles ist die Rate der Events um 95-98% reduzierbar. Und Sie haben heuer bei der Clinical Nephrolipidology in Wien die Daten nach 5 Jahren Beobachtungsperiode vorgestellt. Da sehen Sie, dass auch dann praktisch keine kardiovaskulären Events mehr kommen. Sie sehen auch die Bypass-Operationen. Und es ist jetzt dann in Circulation, ich glaube, das war 2013, ist es vorgestellt worden, wo man einfach dann sehr genau mit Herzkatheteruntersuchung nachgeschaut hat und gesehen hat bei diesen Patienten, dass einfach die Koronarien in der Apheresegruppe bei diesen Patienten wieder eine Zunahme des Diameters aufgewiesen haben, während die Vergleichskollektive eine deutliche Abnahme innerhalb von 3 Jahren bei 125% geboten hat. Und Sie sehen hier dann noch, das ist wieder das deutsche Apheresi-Register, die Österreich anbieten, dass wir dort unsere Apheresi-Patienten einbringen könnten, aber sie würden sich wünschen, dass wir irgendwann Guidelines haben und ich fliege morgen in der Früh wieder nach Dresden, wir werden wieder das selber diskutieren und ich werde dort seit einem Jahr das Gleiche sagen, es ist in Österreich sehr schwierig, irgendetwas zu publizieren, wenn irgendeiner das nicht will, funktioniert die Sache nicht. Aber wenn Sie sich das anschauen, dann ist die Diskrepanz der Kurven, wenn Sie sehen, das Grüne oben, das ist das, was ist, wenn man solche Patienten nicht behandelt oder was denen passiert ist, bevor sie behandelt wurden und wenn Sie schauen dann unter Apherese, dann ist das durchaus ein sehr beeindruckendes Bild, dass das praktisch bei allen Patienten wegrationalisierbar ist. Das sind so die internationalen Guidelines, die heute überall aufgestellt werden. Sie sehen, dass wir uns in Österreich eigentlich strengere, Sie werden das dann hoffentlich bald sehen, strengere Kriterien setzen. Wir sagen, wir wollen beim LP-Kleinar über 100 gehen, die Deutschen sind bei 60 Milligramm pro Deziliter. Die häufige Problematik, was jetzt ist, ist, dass fast alle Labors, die von LP-kleinA bestimmt haben, von einem Tag auf den anderen von Milligramm pro Deziliter auf Nanomol pro Liter umgestellt haben. Und wir haben uns plötzlich gedacht, warum sind unsere Patienten plötzlich so krank, die haben 800, 900 LP-kleinA-Spiegel vor der Apherese, bis wir draufgekommen sind, dass die das ohne Information umgestellt haben. Man muss aber Nanomol pro Liter nur durch 2,5 durchdividieren, dann ist man wieder bei Milligramm pro Deziliter. Und Sie sehen hier, die italienischen Guidelines heben sich von vielen anderen ab, weil sie eine große Gruppe hineingenommen haben, wo sie die Statinintoleranz als Apherese-Indikation akzeptiert haben. Und bei der Statinintoleranz, ich sehe nicht nur Myositis, wir sehen diese schweren Muskelatrophien, die komischerweise ohne Schmerzen oft auftreten. Wir sehen schwere Neuropathien, die dann irgendwann bei uns in sehr fortgeschrittenen Stadien vorstellig werden, wo wir dann sagen, hier haben wir eine Indikation oder sehen wir eine Indikation für die Apherese. Das sind die deutschen Werte, darüber kann ich drüber gehen. Ich möchte zur Take-Home-Message kommen. Ich glaube schon, so was wir uns wünschen würden, ist, dass dort überall, wo relativ frühzeitig Myokardinfarkte auftreten, dass das Familienscreening greift. Was dazugehört ist natürlich, dass das LDL-Cholesterin, wenn Sie einen akuten Myokardinfarkt haben, dann ist es völlig verständlich, wenn Sie in der Nacht um 23 Uhr in den Notfall einreiten, dass es nicht dazu kommt, dass ein Cholesterin bestimmt wird. Aber bereits nach 10 Stunden hat sich das LDL-Cholesterin halbiert und das ist die Ursache, warum die Kardiologien oft sagen, der hat ja gar keine Fettstoffwechselstörung, der hat 110 LDL-Cholesterin. Wenn Sie aber so einen Patienten in die Reha schicken, dann sehen wir, dass die wesentlich sensibler sind und das sind eigentlich die Hauptzuweiser zur LDL-Apherese, weil die das nur mal anschauen und sagen, ja, jetzt hat er aber 220 LDL-Cholesterin. Das ist einfach so, dass das sichtlich als Akutphasenprotein oder reagiert, Warum das LDL verschwindet, wissen wir nicht. Ja, dann ist es so, dass wir wissen, dass das LDL, die Message muss hinausgehen, dass das LDL ein Neugeborenes hat, ein LDL-Cholesterin, was generell unter 50 liegt. Wir haben Gesamtcholesterinwerte, die bei 55 liegen, und es gibt keine Erkrankung, die mit einem LDL von unter 30 assoziierbar ist. Also LDL kann sehr tief sein, macht keine Erkrankung. Es ist aber so, dass Neugeborene bis zum Erwachsenenalter ihre LDL-Werte verdreifachen, verfünffachen, wenn man wirklich die ersten Monate hernimmt. Ich glaube schon, dass das PCSK9 uns die Möglichkeit geben wird, mehr LPKNA-Patienten zu behandeln, weil wir hier eine Therapiealternative kriegen wollen. Und ich glaube, dass das in Zukunft das Hauptaufgabengebiet der LDL-Apherese sein wird. Dankeschön.